30. Juli 2267. Jackson fühlte sich wie eine Fliege, die der Einladung in ein Spinnennetz folgte, als er das Büro des Sternflottengeheimdienstes auf Vanguard betrat. In all den Jahren, in denen Jackson als Sicherheitsoffizier gearbeitet hatte, war er niemals zuvor herbestellt worden. Er hielt an der Tür zu einem unbeschrifteten Büro auf Ebene 10 an. Der Gang schien in jede Richtung leer zu sein. Während er die Besucherklingel drückte, glitt die Tür auf. Aus dem Inneren strömte kühle Luft, zusammen mit den gedämpften Geräuschen von Kommgesprächen und laufenden Computern. Eine angenehme Stimme sagte: »Treten Sie ein!« Jackson schob seine Nervosität beiseite, hielt den Kopf aufrecht und ging hinein. Zwischen der Tür und dem Rest des Raumes stand eine große Trennwand. Er ging um sie herum. Als er den weitläufigen Raum auf der anderen Seite sah, riss er seine Augen auf. In der Mitte des Raumes stand Commander Schneiler auf einem niedrigen, runden Podium, das von der Decke aus hell beleuchtet wurde. Er war von einem 270-Grad-Bogen umgeben, der aus Hightech-Konsolen bestand, die auf schwarzen Podesten standen. Gedämpftes, bläuliches Licht ergoss sich über die Wände. Von der Decke hingen große Sichtschirme in einem Bogen, der Schneilers Konsolenreihe glich. Auf den Schirmen liefen Videos aller Art, von Nachrichten und offiziellen Regierungstreffen zu Überwachungsvideos und solchen, die wie abgefangene militärische Übertragungen der Gegenseite aussahen. Durch eine Lücke zwischen den Konsolen sah Jackson, dass Schneiler mit dem Rücken zu ihm stand. Der Sicherheitschef trat einen Schritt vor und sagte:
»Sie wollten mich sprechen?«
Der große andorianische Chan gab ein paar Befehle in seine Konsole ein, dann drehte er sich zu Jackson um und lächelte.
»Das ist richtig.«
Er ergriff eine Datentafel und trat von der Plattform hinunter. Jackson ging ihm entgegen.
»Sie haben hier ja eine ganz schöne Einrichtung«, sagte er und nickte in Richtung der Sichtschirme.
»Nachdem ich auf diesen Posten versetzt wurde, habe ich hier ein paar Veränderungen vornehmen lassen«, sagte Schneiler. »Die Arbeitsumgebung meiner Vorgängerin war für meinen Geschmack ein wenig zu spartanisch.«
Jackson erinnerte sich an die düstere Sauna mit hoher Schwerkraft, die Teprin als Büro genutzt hatte, und nickte.
»Ja, ich weiß, was Sie meinen.«
Dann besann er sich auf den Grund seiner Anwesenheit.
»Also, was kann ich für Sie tun, Sir?«
»Eigentlich habe ich Sie hergebeten, damit ich etwas für Sie tun kann.«
Schneiler reichte ihm die Datentafel.
»Ich bin sicher, Sie sind nicht überrascht zu erfahren, dass ich versuche, bei allen offenen Untersuchungen des Jack-Büros und der Sicherheitsabteilungen auf dem Laufenden zu bleiben.«
»Ich wäre überrascht, wenn das nicht der Fall wäre«,
sagte Jackson. Er überflog den Inhalt der Datentafel, während Schneiler fortfuhr.
»In den vergangenen Wochen habe ich mehrere Vorladungen und Durchsuchungsbefehle gegen gewisse angesehene orionische Bürger bemerkt«, sagte der Andorianer. »Ich wurde ebenfalls von Ihren Schwierigkeiten in Kenntnis gesetzt, sensible Informationen aus dem orionischen Finanzsektor zu erlangen.«
»Schwierigkeiten«, wiederholte Jackson. »Das ist eine nette Ausdrucksweise für totalen Fehlschlag. Die muss ich mir merken.«
»Vielleicht nicht. Die Hindernisse dieser Untersuchung könnten aus dem Weg geräumt werden«,
er nickte in Richtung der Plattform.
»Begleiten Sie mich.«
Während sie zu der Reihe von Konsolen gingen, fuhr Schneiler fort.
»Eine meiner normalerweise wortkargen Quellen auf der orionischen Heimatwelt ist plötzlich über eine private Strohfirma gesprächig geworden, eine, die genau in Captain Desailles Bericht passt.«
Jackson spürte, wie sich vor Aufregung sein Magen zusammenzog.
»Wie gesprächig?«
»Sehr«, sagte Schneiler.
Sie traten in die Mitte der Konsolen. Schneiler nahm eine gelbe Datenkarte und steckte sie in einen Schlitz. Der Bildschirm direkt vor ihnen zeigte verschiedene Informationskästen an, einschließlich stillstehender Bilder, finanzieller Tabellen, Kommunikationsaufzeichnungen und anderem.
»Wir haben detaillierte Transaktionsaufzeichnungen, die beweisen, dass das Cygnaralon-Unternehmen einem Nalori namens Zed Nilrik gehört«, sagte Schneiler. »Obwohl er niemals eines Vergehens angeklagt wurde, lässt seine Akte vermuten, dass er ein ehemaliger Profikiller der Nalori-Regierung ist, der nun als Vollstrecker für den orionischen Verbrecherkönig Gens arbeitet.«
Jackson deutete auf einen Kasten mit Geschäftsinformationen.
»Können wir dieses Fenster bitte vergrößern?«
Schneiler gab etwas in die Konsole ein und der Kasten füllte die rechte Hälfte des Schirms aus. Jackson spürte, wie sich sein Puls beschleunigte, während er das Protokoll der Kontoaktivitäten betrachtete.
»Diese hohen Einzahlungen«, sagte er, »sie liegen vor und hinter dem Datum des Malakka-Anschlags. Können wir die Quelle dieser Fonds bestimmen?«
»Das habe ich bereits«, sagte Schneiler. Sie kamen von einem Konto auf Chronos, das wir mit dem klingonischen Geheimdienst in Verbindung bringen.
Mein Gott, dachte Jackson, das ist es. Der Beweis, der den Anschlag mit einer kriminellen Vereinigung und den Klingonen verbindet.
Er begann sich zu fragen, welche anderen Fälle zu Zed Nilrick führten.
Können wir die Daten der anderen Überweisungen analysieren und überprüfen, ob auch sie mit kriminellen Taten aus anderen offenen Fällen in Verbindung stehen?
Und wieder habe ich Ihre Bedürfnisse vorausgeahnt, sagte Schneiler. Ich habe diese Daten mit verzeichneten Ereignissen verglichen und 7, wie ich finde, bemerkenswerte Übereinstimmungen gefunden. 3 gehören zu großen Raubüberfällen auf Planeten, die nicht der Föderation angehören. 2 scheinen mit Fällen von Tiefraumpiraterie gegen Schiffe in Verbindung zu stehen, die vor kurzem aus Vanguard ausgelaufen sind. Und die 2 letzten deuten auf eine Verbindung zwischen Mr. Nilrick und bekannten Anschlägen auf 2 Unterweltler hin, von denen wir annehmen, dass es sich um Konkurrenten von Sets Arbeitgeber Gens handelt.
Wow, sagte Jackson. Beeindruckende Arbeit.
Danke. Schneiler begann, die Datenkästen zu schließen. Ich bedauere lediglich, dass meine Entdeckungen Ihnen und Captain Desai nicht von größerem Nutzen sein können.
Wovon reden Sie da? Es ist doch genug, um Sets Schiff zu beschlagnahmen und ihn so lange Leibesvisitation zu unterziehen, bis er auf links gedreht ist.
Leider ist es das nicht, sagte Schneiler. Ein Großteil dieser Informationen wurde auf illegalem Weg beschafft und einige davon haben keine klare Herkunft. Fast alles würde als unzulässig angesehen werden, egal ob von einem Zivil- oder Militärgericht. Jackson ballte seine Hände zu Fäusten und murrte über diesen erneuten Fehlschlag.
Verdammt! Wie vielen Kugeln kann dieser Bastard noch ausweichen?
Schneiler zog die gelbe Datenkarte aus der Konsole. Ich teile Ihren Ärger darüber, dass die Gerechtigkeit aufgehalten wird. Er gab Jackson die Datenkarte. Auch wenn diese Informationen nicht benutzt werden können, um Mr. Nilrick zu verurteilen, hoffe ich, dass Sie sie einsetzen können, um seine Bemühungen in Zukunft zu vereiteln.
Jackson nahm die Karte an und blinzelte überrascht. Sie geben mir diese Informationen?
Ich habe sie für Sie und Captain Desai freigegeben, weil sie für Ihre jeweiligen Aufträge eindeutig relevant sind. Außerdem habe ich Admiral Nogura über meine Erkenntnisse informiert.
Diese Neuigkeit zauberte ein Lächeln auf Jacksons Gesicht.
Ich danke Ihnen. Ich wollte keinesfalls so schockiert wirken. Es ist nur so, dass T'Prin niemals besonders gut darin war, Informationen mit anderen Bereichen zu teilen.
Während er das Lächeln des jüngeren Mannes erwiderte, drehten sich die Antennen des Andorianers in Jacksons Richtung. »Ich bin nicht T'Prin«, sagte er. 8 Wochen Schlafentzug und Koffeinexzesse hatten dafür gesorgt, dass sich Dr. Carol Marcus erschöpft und unkonzentriert fühlte. Seit die Endeavour mit Ming Xiong und dem Myrdonje-Artefakt an Bord zurückgekehrt war, hatten sie und die anderen Wissenschaftler in der Gruft Überstunden gemacht, um Xiong dabei zu helfen, die Geheimnisse des mysteriösen Objektes zu enthüllen. Während sie die lauwarmen Überreste ihres 4. Kaffees an diesem Tag hinunterkippte, mutmaßte sie, dass ihre gesamte Abteilung wahrscheinlich nur noch durch eine starke Mischung aus Adrenalin und unstillbarer wissenschaftlicher Neugier angetrieben wurde. Die Berichte, die sich auf ihrem Schreibtisch stapelten, waren jetzt zu viel für sie. Haufen von Datentafeln und Computerkarten drohten jeden Moment umzufallen. Wenn sie daran dachte, wie hart sie daran gearbeitet hatte, ihr persönliches Arbeitsumfeld aufgeräumt und organisiert zu halten, schien ihr der momentane Zustand ihres Büros wie eine Niederlage, eine Kapitulation vor dem Chaos.
»So sah es zuletzt vor einem Jahr aus«, erinnerte sie sich, »als ich es von Xiong übernommen habe.«
Damals hatte sie Xiongs Kompetenz über den unaufgeräumten Zustand seines Büros beurteilt. Nun musste sie zugeben, dass sie wohl zu streng mit ihm gewesen war.
Dieser Job kann aus jedem ein Nervenbündel machen.
Trotz der Berge angeblich in Sackgassen führender Daten, die ihre Arbeit produzierte, hatten sie und die anderen Wissenschaftler mit den ihnen anvertrauten antiken Schätzen beachtliche Fortschritte gemacht. Das Taurus-Metagenom war ein komplexer Strang genetischer Informationen, der, wenn man ihn entschlüsselte, eine Fülle von Daten bereithielt. In der ganzen Taurus-Region waren verschiedene Teile davon in scheinbar primitivste Lebensformen gepflanzt worden, was die Sternflotte dazu antrieb, an einer, wie es schien, interstellaren Schnitzeljagd teilzunehmen. Wenn man das Metagenom mit einer Energiewellenform kombinierte, die als Genoteur-Muster bekannt war, war es wie ein Schlüssel, der ein Mysterium des Universums nach dem anderen enthüllte.
fehlerlose Geweberegeneration, komplexe Materieumformungen und sogar die ersten Hinweise auf die Überbrückung weit entfernter Punkte der Raumzeit. Doch die Sternflotte hatte erst einen Teil des ganzen Wellenformmusters. Seine einzige bekannte Quelle war das Genoteur-System gewesen, das vor mehr als einem Jahr durch eine Raumzeitimplosion zerstört worden war, die das ganze System mit einem Wimpernschlag der Existenz beraubt hatte. Sowohl das Genom als auch das Muster verdankten ihre Erschaffung einer mysteriösen und gefährlichen Spezies, die man die Shedai nannte. Vor 100.000 Jahren waren sie die Herrscher dieser Weltraumregion gewesen. Ihre Zivilisation war vor Äonen zusammengebrochen, aber die Shedai selbst hatten offenbar weitergelebt, schlafend und versteckt, nur um gerade dann zu erwachen, als die Sternenflotte damit begonnen hatte, die Geheimnisse ihrer schlummernden Technologie zu entschlüsseln. Und nun war es das Medonje-Artefakt, das größte Rätsel von allen. Es versprach, viele der unglaublichsten Shedai-Rätsel zu enthüllen, aber Xiong und seine Kollegen bestanden darauf, dass es sich nicht um eine Schöpfung der Shedai handelte. Doch nach mehr als 8 Wochen, in denen sie es jedem Test unterzogen hatten, den sie sich vorstellen konnten, schienen sie keinen Deut näher an der Erklärung, wer es geschaffen hatte, woraus es bestand oder woher es gekommen war. Marcus' schwarzer Kaffee war inzwischen vollkommen kalt geworden. Sie trank ihn trotzdem. Die nächste Reihe von Berichten stammten alle von Dr. Wolowitz aus der Materieanalysegruppe, was einen Nachmittag voll dröger Lektüre versprach. Sie nahm eine Datentafel und bereitete sich auf einen weiteren langen Kampf gegen die Langeweile vor. Dann hörte sie aus dem Labor Geschrei. Das Geräusch wurde lauter, als sie die Tafel fallen ließ und zur Tür rannte, die vor ihr aufglitt. Marcus hörte eine Stimme, die laut und klar Befehle ausstieß. »Abstellen!« rief Xiong, der um die zentrale Anlage aus transparenten Aluminiumabsperrungen von Station zu Station rannte. »Energie ausschalten! Alle sofort aufhören! Aufhören! Aufhören!« Die anderen Wissenschaftler liefen daraufhin wild durcheinander, während jeder von ihnen damit beschäftigt war, die Konsolen zu deaktivieren und jeden Arbeitsvorgang abzubrechen. All die blinkenden Anzeigen auf den verschiedenen Konsolen wurden schwarz und das normale Hintergrundgeräusch des Labors, verursacht von laufenden Maschinen, nahm in einem wohlklingenden Summen ab, bis es vollständig verstummte. Marcus stürmte durch das Labor auf Xiong zu. »Was zur Hölle machen Sie da? Was geht hier vor?« Er versuchte immer noch wieder zu Atem zu kommen. »Tut mir leid«, sagte er. »Lassen Sie mich ein System wieder einschalten, damit ich Ihnen zeigen kann, was ich gefunden habe.« Er führte Marcus zur nächstgelegenen Konsole und bedeutete dem Vulkanier, der dort stand, Platz zu machen. Marcus sah zu, wie Xiong die Konsole sorgfältig in einem lokalen Diagnosemodus neu startete. Während er daran arbeitete, bemerkte sie, dass sein Gesicht bleich und seine Stirn voller Schweiß war. Sie legte eine Hand auf Xiongs Schulter. »Versuchen Sie, sich zu beruhigen, Ming. Atmen Sie tief durch und sagen Sie mir, was passiert ist.« Er zog eine Datenkarte aus seiner Tasche und schob sie in den Schlitz der Konsole. »Heute Morgen habe ich begonnen, all diese Tests zu analysieren, die wir in den vergangenen 2 Monaten an dem Artefakt durchgeführt haben. Ich habe die Ergebnisse mit den neuesten Langstreckenscans der Planeten verglichen, die wir mit dem Artefakt auf der Suche nach Shedai-Verbindungen gepinkt haben.« Die Konsole lud die Datenkarte und ihre Anzeige zeigte eine interaktive Sternkarte. »Das haben wir gefunden!« Er drückte auf das Symbol für eines der Sternsysteme. Nun erschien das Bild glühender Trümmer, die im Weltall zerstreut dahintrieben. »Jedes Mal, wenn wir das Artefakt eingesetzt haben, um einen Planeten anzupingen, auf dem wir dann tatsächlich eine Shedai-Verbindung gefunden haben, ist der Planet explodiert.« Mit weit aufgerissenen Augen wiederholte Marcus. »Explodiert?« »Vollständige geothermische Selbstzerstörung«, sagte Xiong. »In den vergangenen 2 Monaten haben wir, ohne es zu wissen, 11 Planeten zerstört. Und wenn ich das heutige Experiment nicht abgebrochen hätte, wäre der Verlust auf ein volles Dutzend erhöht worden.« Marcus bedeckte mit einer Hand ihren Mund, als ob sie das Grauen zurückhalten wollte, das in ihr aufstieg.
»Oh mein Gott«,
murmelte sie. Sie sah zu dem Artefakt hoch, das in der Experimentenkammer eingeschlossen war.
»Was ist dieses Ding nur?«
Xiong zuckte mit den Schultern. »Momentan lautet meine Vermutung, dass es eine Art von apokalyptischer Waffe ist, um das interstellare Verbindungsnetzwerk der Shedai zu zerstören.« Er starrte auf das kristalline Dodekaeder. »Wie ich Admiral Nogura kenne, lautet seine nächste Frage, kann man es als Waffe gegen die Shedai einsetzen?« Sie sah Xiong an.
»Kann man?«
»Das weiß ich nicht«, sagte er. »Alles, was ich sagen kann, ist,
dass wir von jetzt an sehr viel vorsichtiger sein müssen, weil mit diesem Ding eine Katastrophe vorprogrammiert ist.